Endlich wieder pünktlich an dem Mittwoch das frisch geschwebelte Kölsch aufgenommen. Nach einer Woche Pause, aber ich war im Urlaub, der soll es dann auch mal berechtigen, mal eine Woche Pause zu machen. Und in dem Sinne sind wir aber diese Woche in alter Frische wieder zurück.
Ja, vor allem in alter Stärke. Wir haben uns ganz schön viel angeguckt. Natürlich angefangen mit der anstehenden Länderspielreise für Bank. Das geht nach Italien für die deutsche Nationalmannschaft im Viertelfinale der Nations League. Was ist mit dem VfB Stuttgart los? Haben uns natürlich ausführlich über meinen Herzensclub unterhalten. Und hinten raus ist es dann wild geworden. Formel 1, Basketball, Handball, Volleyball, also wirklich die volle Dröhnung.
Ja, aber genau dafür sind wir da und in dem Sinne viel Spaß mit der Folge.
Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze!
Wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes 10 gehen, aber...
Noch ein!
Großartig! Viertel ist Weltmeister 2-10!
You have a timeout! The Sun has to use a Curry! Wait a time! Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Ich glaube, ich fertig.
Mittwoch 10.12 Uhr, herzlich willkommen aus einer kurzen Pause zurück mit eurem frisch geschwebelten Kölsch. Bengt ist zurück aus dem Skifahrurlaub und ist quasi auf dem Sprung schon wieder in den nächsten Urlaub.
Ja, Urlaub nicht so richtig. Ich nenne es Wochenende, weil jetzt das Wochenende selbst steht natürlich auch ein bisschen was an. Und da muss ich die Zeit vorher ein bisschen nutzen. Und ja, was soll ich sagen? Deutschland spielt. Natürlich bin ich unterwegs.
Ich habe mich halt tatsächlich, glaube ich, vorgestern, als du es mir noch nicht geschrieben hast, dass wir heute früher aufnehmen müssen, weil dein Flieger geht, kurz gefragt, ob du hinfliegst. Mir dann aber auch gedacht, warum solltest du nicht fliegen? Weil du ja, also am Wochenende dürfen wir beide zusammen wieder arbeiten. Also Italien ist ja quasi einmal kurz um die Ecke, deswegen ich wäre schockiert gewesen, hätte man dich da nicht im Stadion gesehen.
Ja, vor allem, weil es zeitlich auch reinpasst. Also ist Sonntag ein bisschen ärgerlich, Sonntag kann ich nämlich nicht. Also dadurch, dass wir mit der Virtual Bundesliga dann jetzt das Wochenende in Köln sind, wird das zeitlich leider einfach nichts, dann noch nach Dortmund zu kommen. Aber mein Gott, ich habe, glaube ich, seit der Europameisterschaft bislang jedes Spiel mitgenommen und da ist es dann auch okay, mal eins zu verpassen.
Müsstet einfach am Donnerstag schon so deutlich gewinnen, dass es am Sonntag um nichts mehr geht.
Genau so ist es, aber ey, ich freue mich auch schon richtig auf San Siro, ne? Also grundsätzlich in Italien Fußball gucken war ich sowieso noch nie und dann halt direkt San Siro, das wird schon einfach geil. Also ist ja ein überragendes Stadion, sehr geschichtsträchtig und da mal unten drin zu stehen, das wird schon geil, auch wenn ich gesehen habe, die Scheiße ist einsturzgefährdet.
Ja, und ich habe vor allem, also was ich weiß, der Gästeblock ist respektlosweise oben. Das ist wie so in Madrid, wenn du im Bernabeu bist. Ich glaube, du sitzt da relativ oder stehst dann relativ weit unterm Dach. Aber wird trotzdem eine geile Experience so.
Ja, ey, das auf jeden Fall. Also das ohne Wenn und Aber. Und ich habe auf jeden Fall eine ganze Menge Bock drauf. Ja, und ich meine, Deutschland gegen Italien ist ja auch einfach ein krasses Duell, ne? Also das ist ja auch, geschichtlich belegt, ob es 2006, 2012, 2016 oder wann auch immer war. Also da sind schon einige Schlachten geschlagen worden. Öfter mit dem guten Ausgang für die Deutschen, aber so wie ich es mitbekommen habe, also die Duelle, die ich gesehen habe, waren halt 2006, 2012 und 2016. Davon haben wir nur eins gewonnen. Also deswegen, haben noch eine Rechnung offen.
Wenn du mich fragen würdest, wer ist denn aktuell so der deutsche Angstgegner? Ich würde dir, glaube ich, mit Italien kommen. Auch wenn das vielleicht aktuell gar nicht mehr so der Fall ist, aber aufgrund... Na gut, Spanien wahrscheinlich auch schon noch, aber Italien hat sich bei mir schon irgendwie ins Gedächtnis eingebrannt. Digga, 2012, ich habe Mario Balotelli gehasst. Der war wirklich most hated Person in meinem Umkreis dann.
Ja, verständlich und aber auch zu Recht, ne? Aber trotzdem, geiler Kicker gewesen. War natürlich aus deutscher Perspektive einfach nervig, wie er dann mit seinem oberkörperfreien Balotelli-Move dann steht und uns rausflext. Aber ja, haben wir damals auch nicht anders verdient.
Nee, haben wir wirklich nicht anders verdient. Und das Wichtige hier, weißt du, wer 2016 den entscheidenden Elfmeter verwandelt hat gegen Buffon?
Jonas Hector,
der war so respektlos geschossen, aber egal.
Einer der schlechtesten Elfmeter, die ich je gesehen habe, aber er war drin und deswegen fragt dann auch keiner mehr. Und es war ja gefühlt auch Jonas Hectors letztes Länderspiel, deswegen.
Ja, der hatte ein glorreiches Länderspiel, hat er sich aufgehoben fürs EM-Viertelfinale. Das waren noch gute Zeiten, ja. Ey, ich hab gerade gesagt, du kommst quasi aus dem ersten Urlaub und gehst dann wieder direkt weiter in den nächsten Urlaub. Du warst Skifahren. Ich glaube, man konnte es bei euch auf den Instagram-Kanälen ein bisschen verfolgen. Jona hat ja immer seine Spawn-Punkte wieder reingeschickt. Wie war's?
Ey, war geil. Also, war richtig, richtig gut. Ich war seit 7 Jahren nicht mehr Skifahren. Das letzte Mal, dass ich Skifahren war in Kanada. Und danach hatte ich immer mal wieder Bock. Aber keine Ahnung, mich haben mehrere Dinge einfach abgeschreckt. So einerseits, dass ich selbst kein Equipment habe und sich dann Sachen zu leihen, ist halt immer scheiße teuer und unnötig teuer. Und dann wollte ich mir, wenn, dann erst was kaufen. Dafür war ich aber zu selten Skifahren. Dann hat Felix mal das Zepter in die Hand genommen und hat uns in den Skiurlaub gezwängt quasi. Aber es war eine sehr gute Entscheidung, weil es hat richtig viel Bock gemacht. War eine gute Reisegruppe, auch eine gute Größe. Also, weil an der Größe hängt ja auch viel, ne? So, wenn du mit 7, 8 Leuten Skifahren gehst,
ist der Tod.
Dann kannst du dich aber halt vielleicht splitten, sodass dann die Leute zusammenfahren, die irgendwie besser fahren können und die weniger gut zusammenfahren können. Aber ne, zu viert war richtig top. Ich war der Untalentierteste, würde ich sagen, aber trotzdem okay. Also ich komme trotzdem die schwarzen Pisten runter, nur halt vielleicht mit 2 blauen Flecken mehr als die anderen. Skigebiet grundsätzlich ist ja auch einfach Mayhem. Also wenn man da dann wirklich sieht, wie die Leute da die anderen cutten und Leute einfach null fahren können und sich dann erstmal auf eine Rote bewegen und dann wirklich im Pizzaschieber runterfahren. Es ist jedes Mal dann doch wieder sehr lustig zu beobachten, kann aber auch sehr viele Nerven kosten.
Ja, also nicht, versteht mich nicht falsch, zu 7. oder zu 8. Skifahren ist natürlich auch geil, aber dann nicht gemeinsam fahren, weil ich habe früher bin ich auch relativ häufig dann mit einer Freundesgruppe also aus Stuttgart ist ja das dann nicht mehr ganz so weit bis in die Berge, wie wenn du jetzt aus Düsseldorf da runterfährst, aber zu 7 zusammen oder zu 8 zusammen auf einer Piste ist immer es, weil was ist halt nicht so cool, wenn du immer auf andere warten musst. Das ist mal 2, 3, 4, 5 Mal ist das okay, sondern sagst du, ey, da machst du dir eine gute Zeit, aber irgendwann fuck dich das dann doch ab, aber deswegen ist, du musst halt genauso gut fahren, dass du nicht negativ auffällst, sage ich mal so. Du musst, so wie ich euch sehe, Felix wird fahren wie ein Großer.
Ja.
Und Jona, also den kann Jona wahrscheinlich, aber kommt auch sehr, sehr gut einen Berg runter, so wie ich den einschätze.
Ja, also Jona ist dann so einer, der natürlich weiß, wie man fährt. Er war häufiger mal im Skiurlaub und hat dann auch irgendwann das Snowboarden gelernt. Er ist aber halt auch der klassische Kandidat dafür, ich fühle mich wohl. Ich versuche direkt mal einen Backflip.
Kollege, Selbstüberschätzung ist wieder am Start.
Ja.
Und dann habe ich, du, ihr seid beide aber Snowboard gefahren, ne?
Genau. Jona und ich waren die Snowboarder in unserer Gruppe und Felix und sein Kollege, der noch mit war, die waren die Skifahrer.
Ja, schön. Ich habe es ja dieses Jahr quasi, also ich durfte auch nicht wegen der Schulter, aber dann jetzt mal wieder seit langem. Weil ansonsten probiere ich schon eigentlich immer Minimum einmal. Also einmal im Jahr eigentlich muss, eben aus dem Grund, ich meine, wenn ich mich hier in den Zug setze, und die gibt's ja dann auch im Winter, da bist du in 2,5 Stunden im Skigebiet und dann fährt dich der Zug auch quasi direkt unten an die Gondel und fährt dich dann nachts oder später am Abend wieder zurück. Deswegen, ich bin da eigentlich auch ein großer Cornichon des Skifahrens.
Das ist schon wirklich respektlos, ne? Und das habe ich mir dann auch wieder gedacht, weil es macht ja auch einfach Bock. So, 100%. Natürlich, man ist nach dem ersten Tag komplett gefickt. So, nach dem ersten Tag tut alles weh. Der Anfang vom zweiten ist, glaube ich, wirklich der schlimmste überhaupt. Und da fragt man sich dann schon, okay, warum habe ich so viele Legdays geskippt? Wenn du dann aber erstmal 2, 3 Mal wieder überhaupt die Piste runtergekommen bist, dann hast du einfach Bock. So, und wenn man dann jetzt aus dem Skiurlaub wiederkommt, man hat da einfach Blut geleckt und man will eigentlich sofort wieder los. Und das ist halt wirklich super schade, wenn man dann hier so in Düsseldorf wohnt. So, es braucht ewig und das tut natürlich auch einfach nochmal ein bisschen was mit den Kosten, weil dadurch musst du einfach länger fahren, dadurch lohnt es sich nicht mal eben für einen Tag oder für ein Wochenende runterzufahren, sondern musst du dann halt Urlaub nehmen, musst eine Unterkunft mieten und hast du nicht gesehen, sodass Sonnenurlaub dann doch durchaus teuer wird. Und wenn du dann halt in Süddeutschland wohnst, dann hat man auch einfach Bock, das spontan zu machen. Und so irgendwie aus München mal eben einen Zug nehmen und in 2 Stunden in den Bergen zu sein, das ist halt schon heftig unfair, ne? Und man merkt schon, warum Menschen, die Bock auf Skiurlaub haben, sich eher mal gen Süden bewegen.
Ja, vor allem beim Skifahren, das hat mich immer so also gewundert. Ich kriege beim Skifahren, das ist die einzige Sportart oder die einzige Aktion, die mir Muskelkater zufügt. Ich wusste gar nicht, dass man im Schienenbein Muskelkater haben kann, aber nach dem Skifahren, gerade immer nach den ersten Tagen, Digga, zieht es dich da immer aus, das ist heftig.
Ja, also Snowboard gibt dir, glaube ich, eher mal so, Wade, glaube ich. Also Snowboard,
weil wahrscheinlich andere
so
Gewichtsverlagerung.
Heftig. Ja, aber also trotzdem, da werden Muskelgruppen angesprochen, die haben seit 15 Jahren keine Aktivität mehr bekommen.
Ja gut, aber dann sind wir doch froh, alle heile wieder zurückgekommen.
Ja. Ja,
das ist doch das Wichtigste.
Das war erfolgreich.
Gut, dann womit willst du anfangen?
Na komm, wenn wir schon über die Nationalmannschaftsreise reden, dann starten wir auch direkt damit, weil die Reise geht los, vor allem auch wieder für Leon Goretzka. Also der hat sich zurück in den Dunstkreis der Nationalmannschaft gespielt und ich habe immer dran geglaubt. Ich bin sehr großer Fan von der Entscheidung, Leon Goretzka zurückzuholen.
Der Leon Goretzka Supporter Nummer 1. Bist du, kennst du den? Du kennst das safe, den Goretzka!
Ja.
Goretzka!
Ja. Der ist ja überall jetzt auch, dieser Kommentar, ne? Der ist wirklich unter jedem Post, wo es irgendwie um die Nationalmannschaft geht. Goretzka!
Der Mann hat sich wirklich sein eigenes Meme gebaut. Ich habe jetzt auch mal auf TikTok 2-3 Versionen gesehen, wo er anscheinend sein Gesicht zeigt, aber ich glaube das noch nicht, dass das der reale ist, weil da kannst du ja einfach easy nachstellen. Aber nee, Mann, verdient. Also habe ich ja, glaube ich, schon in der letzten Episode gesagt, ich sehe ihn jetzt nicht auf lange Sicht als einer der beiden Sechser in der deutschen Nationalmannschaft, aber jetzt in der aktuellen Form und ohne einen Pavlovic, musst du ihn mitnehmen. Deswegen hätte mich mehr gewundert, wenn Nagelsmann ihn zu Hause gelassen hätte, und er würde mich auch wundern, wenn er nicht spielt. Also warum denn nicht? Ja. In der aktuellen Verfassung musst du eigentlich fast mit Goretzka gehen.
Also erstmal, weil du sagst, du siehst ihn nicht auf lange Sicht im Nationaldress, so, ja, der Mann ist halt auch schon 30, ne? So, und das wäre jetzt auch okay, wenn er sich jetzt nochmal festspielen sollte und die nächsten 2-3 Jahre dann vielleicht einen Sechser neben ihm anlernt, ob der Stiller, Pavlovic oder sonst wie heißt, mein Gott, sei dahingestellt. Aber er ist auf jeden Fall einer, der die Qualität mitbringt und inzwischen auch die Erfahrung, um damit Leute halt von ihm lernen können. So, und wie man mit Krisensituationen umgeht, hat er bewiesen. So, dass der sich nämlich wie ein Musterprofi verhalten hat, das brauche ich keinem zu erzählen. So, der war derjenige, der mit Leistungen vorangegangen ist, als er wieder gefragt war. Und dazwischen hat man nicht einen Mucks von ihm gehört. So, du hast nicht ein negatives Interview von Leon Goretzka gehört, und davor habe ich eine ganze Menge Respekt. Ich denke eigentlich auch, weil ich gucke mir gerade nochmal den Kader an, ich sehe halt nicht, wer ihn da aus der Startelf verdrängen soll.
Nö, deswegen, also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass der morgen Abend dann auch auf dem Feld steht. Lass einmal schnell Ausgangssituation machen, Nations League Viertelfinale, das ist hier unser heißgeliebter Wettbewerb, wenn wir gewinnen, dann spielen wir das Final Four zu Hause, also mit Hin- und Rückspielen natürlich, wir müssen die Italiener schlagen, genau, aber Final Four Turniere wäre dann tatsächlich zu Hause. Finde ich auch einen guten Move einfach vom DFB zu sagen, ey, okay, die Heim-EM hat echt funktioniert und wir probieren da sofort wieder diesen Hype zumindest. Das ist natürlich nicht vergleichbar, aber trotzdem finde ich es spannend und einfach, dann sitzen da auch meiner Meinung nach die richtigen Leute an den richtigen Stellen, weil zu sagen, ey, okay, da entsteht was oder da baut sich was auf und wir probieren das irgendwie direkt nochmal mit zu befeuern und den Hype mitzunehmen. Jetzt muss Deutschland auch erstmal Italien schlagen, das gehört schon irgendwie auch dazu, wovon ich aber ausgehe. Und dann freue ich mich echt auf dieses Final Four Turnier, wenn es denn so passieren sollte.
Ja, gut, ne, du guckst dann natürlich wieder aus deiner arroganten süddeutschen Brille drauf.
Nein, also, das stimmt nicht.
Haben wir auch schon diskutiert, dass mir die Spielorte Stuttgart und München nicht unbedingt schmecken. Aber ja, also es ist natürlich schon eine coole Situation und gibt uns aus deutscher Brille dann jetzt auch endlich mal Motivation, die Nations League ernst zu nehmen und aus der Nations League was Positives zu lesen. Weil das ist ja auch immer noch so, dass es ein Plastikpokal ist und die Leute den auch nicht akzeptieren wollen, was ich verstehen kann, was ich auch in Ordnung finde. Ja, aber der Sinn von der Nations League wird allmählich halt immer klarer und klarer, dass die einfach Bock hatten, aus diesen bedeutungslosen Freundschaftsspielen zumindest mal einen kleinen Wettbewerb zu kreieren, und das ist ja auch ganz nett.
Ja, sie haben, wie sagten sie, aus bedeutungslosen Freundschaftsspielen haben sie bedeutungslose Pflichtspiele gemacht. Und da, also bleibe ich auch dabei. Bloß weil Deutschland jetzt anfängt, um in Anführungszeichen Titel mitzuspielen, fange ich nicht an, dieses Format abzufeiern. Aber trotzdem, das Ganze drumherum, und ich nehme es schon so wahr, dass das ein bisschen höheren Stellenwert jetzt hat. Und ich würde mich freuen, wenn sie dieses Viertelfinale gewinnen und dann dieses Final Four Turnier auch spielen dürfen.
Das wäre was auf jeden Fall. Aber ich bin eigentlich auch guter Dinge. Also Italien, jetzt natürlich kamen da auch ein paar Interviews dann in Deutschland an von dem Buffon, der dann sagt, dass diese italienische Nationalmannschaft auf jeden Fall das Zeug hat, die Deutsche zu schlagen. Sehe ich gerade nicht. Also ich weiß jetzt noch nicht, wer da aus dem italienischen Kader die Weltklasse mitbringen soll, um Deutschland an die Wand zu spielen. Aber hoffe auch, mich da nicht Lügen strafen lassen zu müssen.
Ja, also auch, weil ich den deutschen Kader gerade irgendwie schwer einschätzen kann. Also der ist gut, aber da fehlen, also ohne Wirtz, der ist schon mal raus. Also da fehlen halt schon noch ein, zwei Stützen, die jetzt gerade dann auch im Sommer also den Arsch gerettet haben. Deswegen bin ich, also ich bin jetzt nicht so, wenn du mich jetzt fragen würdest, bin ich bei so 65, 35, auch weil ich einfach Italien extrem, ich könnte dir extrem wenig italienische Nationalspieler gerade aufzählen. Aber ich, also deswegen, ich gucke eher auf unsere Mannschaft und denke mir so, okay, also ein, zwei Stützen fehlen, dann bei ein, zwei, wir können nachher einmal kurz über den VfB reden, läuft es im Verein gerade nicht so gut. Weißt du, es ist jetzt nicht so dieser, okay, die deutsche Nationalmannschaft kommt mit extrem viel Selbstbewusstsein und Mut in diese Matchups. Deswegen glaube ich, dass es schon spannend wird, aber geh am Ende bei dir mit. So, du musst, es ist ein gutes Los. Für ein Viertelfinale ist es ein gutes Los, das du schlagen musst, wenn du ganz oben mit dabei sein willst.
Ja, und auch ein geiles Los, weil Italien waren auch immer geile Spiele. So, da war immer viel Drama, viel Emotionen drin. Es ist dann schon dankbarer, als dann eventuell auf die Spanier wieder zu treffen. So, deswegen, wir sind guter Dinge. Ich könnte dir auch extremst wenige spanische, italienische Nationalspieler aktuell aufzählen. Aber so what, sei es drum. Wir putzen die weg und morgen Abend geht's los.
Gut, letzte Frage noch ist das, also wie ist Italien auswärts zu fahren? Als deutscher Nationalmannschaftsfan, hört man da irgendwas, dass das schwierig wird oder ist das eher entspannt?
Ja, also gut, ein bisschen Vorsicht ist ja einfach immer geboten, das ist ja auch normal, aber nö, also das ist erstmal halbwegs entspannt, die Anbindung ist natürlich auch relativ easy, und dann darfst du dir halt auch Mailand als Stadt angucken, ne? Und bei aller Liebe gegenüber Bosnien, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen Zeneca und dem San Siro, ja, dann fällt meine Wahl halt auch relativ easy in Richtung Italien.
Na gut, dann schauen wir doch mal, was das am Wochenende gibt.
Gut. Yes. Aber sind wir guter Dinge. Was es am Wochenende gegeben hat, war für den VfB ein bisschen schwierigere Kost, sagst du.
Ja. Und ich weiß immer noch nicht so richtig, was ich mit dem Spiel anfangen soll. Weil das ist gerade, also der VfB ist in diesem, ist ein extrem geiles Spiel vor den neutralen Zuschauer gewesen. Der VfB ist genau dem, was der Experte Ergebniskrise nennt. Weil ich gucke auch auf das Spiel und sage, die machen nicht so viel falsch. Im Vergleich zum letzten Jahr machen die nicht so viel falsch. Es fehlt einzig und allein das Spielglück. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass das also das Einzige ist. Natürlich, du darfst gegen Leverkusen nicht 4 Tore kassieren, darfst gegen Leverkusen auch nicht in der 88. das 3:3 und dann in der 96. das 4:3 kassieren. Aber es fehlt halt auch einfach so ein bisschen an, bei denen fliegt so ein abgefälschter Ball rein, beim VfB fliegt die Chance aufs 4:1 eben nicht rein, sondern geht einen Zentimeter am Pfosten vorbei. Weißt du, wie ich meine? Das sind so diese Kleinigkeiten, die sich jetzt halt extrem anhäufen in den Spielen und deswegen ist es aus VfB-Fansicht frustrierend, weil du eigentlich denkst, ey, diese Mannschaft ist nicht so viel schlechter wie letztes Jahr, aber steht aktuell auf Tabellenplatz 10, hat aber auch trotzdem noch die Möglichkeit, mit 2 Siegen im DFB-Pokal die Saison mal sowas von zu retten und ist auch noch in der Liga im internationalen Geschäft irgendwie dabei. Deswegen, eigentlich müsste mich, glaube ich, so eine Niederlage mehr abfacken, weil, mein Gott, du führst zu Hause 3:1 gegen Leverkusen, gegen die du immer verloren hast, kassierst in der Nachspielzeit das 4:3, aber so 100% gebrochen war ich nicht, weil ich halt wieder sage, ja, mein Gott, dann soll es heute einfach nicht sein.
Ja gut, aber die Frage ist, wie lange willst du diese heute soll es nicht sein Ausrede noch schieben? Weil das sind inzwischen auch schon 5 Spiele, die Stuttgart nicht gewonnen hat. Und da waren machbare Gegner dabei. Ja, 100%. Also natürlich gegen Leverkusen und gegen die Bayern darfst du verlieren. Gegen Wolfsburg ist dann schon die andere Frage. Und Hoffenheim und Kiel sind halt definitiv Kandidaten, wenn du nach Europa willst, die du dann auch schlagen musst. Und die nächsten beiden Wochen werden jetzt auch nicht einfacher, ne? Also da hast du dann Eintracht Frankfurt und dann geht's erstmal im DFB-Pokal gegen RB Leipzig ran. Und ja, Ergebniskrise trifft's, glaube ich, ganz gut. Ich frage mich aber, woran es liegt, weil eigentlich hast du mit Woltemade ja gerade vorne einen, der alles trifft, was sich irgendwie bewegt.
Das verstehe ich auch nicht. Warum wollte, also Julian Nagelsmann, GG, aber wie kannst du Woltemade nicht mitnehmen? Also das verstehe ich wirklich nicht.
Ist ein wichtiger für die U21 gerade. Ja. Dann finde ich es auch gut sogar zu sagen, okay, gut, mach erstmal deine U21-Spiele, da ist ein wichtiges Turnier im Sommer und da baust du dich jetzt in den Kader ein, weil danach hat der immer noch Zeit für die Nazio aufzulaufen.
Also ja, wenn du so siehst, auf der anderen Seite sage ich, die deutsche Nationalmannschaft, wenn es denn jetzt tatsächlich gegen Italien knapp werden würde oder die sozusagen rausfliegen sollten, dann werden da viele drauf gucken und sagen, okay, vielleicht wäre das mit Nick Woltemade nicht passiert. Weil der ist, also arguably, er ist der beste Stuttgarter gerade und es fahren 5 Stuttgarter mit und die sind alle schlechter als Woltemade. Weißt du, ich probiere es dir nur so aufzuwichten.
Ja, also 5 Stürmer ist ja auch übertrieben. So, es sind, glaube ich, 3 nominelle Stürmer mit Burkhard, Kleindienst und Undaf.
Ich meine, es fahren 5 Stuttgarter mit. Weißt du, wie ich meine?
Stuttgarter. Ja, nicht, okay. ja. Ja, ja. Ja, ja, gut, verständlich. Aber also er ist ja auch auf einer internationalen Reise. Er ist ja, wie gesagt, für die U21 unterwegs. Und das ist auch okay. So, ich finde es schon wichtig, auch die Entwicklung der U21 als Mannschaft im Blick zu haben. Und wenn das der Nagelsmann macht und ja, dabei darauf achtet, dass auch die U21 glücklich wird, um halt den Nachwuchs vernünftig zu fördern. Ne? Weil es ist ja auch nicht egoistisch, dass er sagt, ich nehme den Woltemade nicht mit, sondern halt eher mal zukunftsbasiert. Und da finde ich es dann eigentlich schon einen guten Take.
Nö. Also aber Woltemade ist unfassbar. Wenn du beim VfB immer viel über die teuren Einkäufe redest, ich finde, also wie Bremen den ablösefrei gehen hatten lassen, das verstehe ich nicht. Das, also muss mir nochmal einer erklären, weil der Typ ist, also war ja irgendwie klar, dass wenn man den irgendwie gut anfasst und ein bisschen Zeit gibt, dass der gut wird, aber dass der so gut wird, ist wirklich, weil der rettet uns mal für mal den Arsch, auch wenn wir die Spiele nicht gewinnen. Und dann ist es, und das haben mehrere Top-Vereine, gegen die Bayern und gegen Leverkusen spielst du wirklich gut. Wenn du die Leistung jede Woche an den Tag legen würdest, dann würdest du sehr, sehr viele Spiele gewinnen. Und gegen Kiel und Hoffenheim spielst du dann halt nicht mehr so. Aber trotzdem bin ich bei dir, dass du die Spiele halt natürlich gewinnen musst. Und der VfB hat auch genug Chancen, diese Spiele zu gewinnen, stellt sich defensiv halt leider häufig, also extrem dumm an, legt sich die Dinger da selber rein. Dann kommt das als Gesamtergebnis raus. Aber trotzdem bleibe ich dabei und ich glaube, deswegen bin ich auch immer noch so positiv gestimmt. Und das ist der große Unterschied im Vergleich zu Borussia Dortmund. Ich finde, der VfB ist das bessere Team. Der VfB spielt eigentlich den besseren Fußball und ich auf lange Sicht gehe ich auch mit und sage, die müssten, wenn sie denn mal endlich ihre Chancen machen, sich hinten die Dinger nicht immer selber reinlegen und die Saison normal zu Ende läuft. Ich weiß, das ist im Fußball immer schwer zu sagen. Dann, also würde es mich schockieren, wenn wir nicht noch ein paar Plätze klettern. Und deswegen bin ich, glaube ich, immer noch so guter Dinge, dass das noch irgendwie funktioniert.
Ja, also die Bundesliga ist zwischen Rang 3 und Rang 12 gerade ein spannendes Konstrukt, weil da gar nicht so viele Punkte dazwischen sind. Ja. Und also zumindest halt mal immer auf die nächste Ebene. So Frankfurt bis Freiburg oder Mainz bis Freiburg, die liefern sich halt einen Kampf um zwei Champions-League-Plätze. Zwischen Rang 3 und Rang 6 sind 3 Punkte, also 42, 42, 45, 45. Und danach geht halt das große Geprügel um Rang 7 los. Und ja, wenn man jetzt irgendwie neutral drauf guckt und sagt, okay, gut, Gladbach, Bochum, Augsburg sind vor Stuttgart und Dortmund, im Normalfall kriegst du die überholt, aber es sind halt auch nur noch 8 Spiele. So, es ist nicht mehr so viel Zeit und gerade Borussia Dortmund hat ja auch einfach gezeigt, dass die Konstanz nicht mehr gelernt haben, die haben Konstanz nicht im Blut, Stuttgart dieses Jahr aber auch nicht. Nein. Und ich weiß noch, wie sehr du mich für meinen Take am Anfang der Saison ausgelacht hast, dass der VfB höchstens 8er wird und aber trotzdem noch vor Borussia Dortmund landet. Spieltag 26, so schlecht ist er nicht gealtert.
Ja, deswegen, aber also abgerechnet wird am 34. Spieltag. Ich habe mir schon gedacht, dass der Take heute nochmal kommt und aktuell muss man ihn dir geben, aber ich glaube da noch an das Gute der Tabelle, weil das, also, wäre der, ich habe heute auch gestern auf Twitter, glaube ich, gelesen, ist der beste Tabellenzehnte, den es jemals gab. Würde ich unterschreiben. Also, nenn mir einen besseren Tabellenzehnten, auch rein so von den Anlagen und das ist der einzige Punkt, die müssen auch besser sein. Du kannst nicht im Sommer so viel einkaufen und den Kader, du guckst auf den Kader, das kann nicht sein, dass dieser Kader Zehnter ist. Weißt du, das ist das Einzige, was mich abfuckt. Weil ja auch viele immer kommen mit von wegen, ja, vergesst mal nicht, wo ihr herkommt. Und ey, 100%, ich nehme eine entspannte Saison. Das hätte ich die Jahre davor immer genommen. Wenn du mir gesagt hast, ey, gib mir eine abstiegssorgenfreie Saison, wo wir irgendwo so auf 10, 9 einlaufen, nehme ich sofort. Aber eben nicht mit den Voraussetzungen. So, du hast jetzt die Möglichkeit, da was wirklich Großes aufzubauen. Du hast genug Geld im System durch die Champions League. Du hast einen sehr, sehr guten Kader. Du hast auch einen jungen Kader mit guten Talenten. Du hast einen überragenden Trainer. Nutz die Chance und schmeiß sie jetzt nicht weg. Das ist das Einzige, was mich abfuckt.
Ja, das stimmt. Und ich glaube eigentlich auch, dass es noch funktionieren sollte. Also mein Take ist gerade, dass Stuttgart Siebter werden sollte, weil ich gucke mir auch das Restprogramm an. Du hast 5-mal untere Tabellenhälfte, 3-mal obere Tabellenhälfte und diese obere Tabellenhälfte, das ist halt mit Augsburg und Frankfurt zwei aktuell auch schlagbare Gegner. Ich weiß, Frankfurt in der Euroleague weitergekommen, haben sie sehr gut gemacht. Mario Götze hatte seinen nächsten Mach ihn, der macht ihn Moment. Aber Frankfurt spielt nicht so geil. Frankfurt ist wirklich schlagbar. Und wenn du da jetzt am Wochenende ein Statement setzt oder nächstes Wochenende, jetzt ist ja erstmal Länderspielpause, dann hast du auf jeden Fall alle Trümpfe in der Hand, so, weil danach kommen Spiele gegen Bochum, Bremen, Union, Heidenheim und St. Pauli. Ja, da kannst du auch schon mal mit mindestens 12 Punkten rausgehen als VfB Stuttgart. Aber das ist halt im Moment nicht tun. Das haben die letzten Wochen auch gezeigt. Also der Saisonendspurt wird für Stuttgart auf jeden Fall richtig interessant, aber halt auch für die ganze Bundesliga, weil natürlich jetzt auch am Wochenende Dortmund dann wieder gegen Leipzig verloren hat. Leider konnte Werder Bremen nicht dran vorbeiziehen, weil sie halt gegen Gladbach verloren haben. Sonst stünde da jetzt gerade ein 12. Platz für den BVB. Ja, so sind sie immer noch in Schlagdistanz.
Ja, reden aber heute trotzdem nicht über Dortmund. Das wäre dann zum 17. Mal, dass wir darüber reden, dass diese eigentlich diese Saison nicht so gut sind. Was machen wir mit Bayern? Haben die einfach losgelassen und lassen es jetzt einfach austrudeln?
Leider nicht. Also war natürlich ein ärgerlicher Patzer davon Urbig, dass der die Flanke einmal wegfausten will, die dann aber direkt beim Gegner landet. Ich glaube, das ist gerade die Phase. Also die Bayern in der Bundesliga, sie müssen halt nicht, ne? Und jetzt durch den späten Sieg von Bayer Leverkusen wird es, glaube ich, eher mal noch ein Hallo-Wach-Effekt gewesen sein, dass die Bayern merken, gut, wir können es nicht komplett schleifen lassen, wir müssen schon unsere Hausaufgaben machen. Weil solltest du jetzt irgendwie in den nächsten 3 Spielen 1 verlieren und Leverkusen gewinnen, dann sind sie halt wieder, sind sie wieder da. In 8 Spielen 3 Punkte liegen lassen, sounds not Bayern-like. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie nochmal interessant wird.
Kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Weil auch Leverkusen nochmal, die, also gewinnen das Spiel in Stuttgart, bekleckern sich da aber auch nicht mit Ruhm. So, davor verlieren die zu Hause gegen Bremen, da gucke ich ja auch. Sind ja wieder dann bei dem Szenario, Leverkusen müsste alles gewinnen ab jetzt und die Bayern müssten 2 Punkte liegen lassen. Also es ist schön für die ganzen Medien drumherum, können wieder ein bisschen Spannung in den Meisterschaftskampf reinpumpen. Aber ich habe mich mittlerweile von dir influenzen lassen und sag auch, da brennt rein gar nichts mehr an.
Ja, aber das Problem ist ja auch, dass Leverkusen die Chance hatte. So, und sie haben sie einfach nicht genutzt. 100%. So, die Chance gab es zwischen Spieltag 23 und 26, nämlich als du gegen die Bayern nur unentschieden spielst, obwohl du das Spiel dominierst, und als du gegen Bremen verlierst. So, rechne mal den Sieg gegen die Bayern ein, da musst du den Bayern einen Punkt abziehen, Leverkusen 2 oben drauf. Hast du schon mal 3 Punkte aufgeholt. Dann Sieg gegen Bremen, bist du punktgleich. So, und ja, 100%. Das ist halt die Rechnung, die du anführen musst, weil sich dann jetzt darauf zu fokussieren und zu sagen, ja, aber die Saison ist ja noch lang und wie Andrich sagt, wir wollen den Bayern jetzt den Rest der Saison auf den Sack gehen. Ja, die Mentalität kommt zu spät. So, ihr hattet die Chance beim direkten Duell, ihr hattet die Chance vorletzte oder letzte Woche in Bremen und ja, dann ist es nicht genug und dann ist es mir auch zu plump zu sagen, ja, aber wir haben ja noch Zeit. Nee, habt ihr halt nicht mehr. So, Leverkusens Möglichkeit war da. Auf der anderen Seite, es ist trotzdem genial, dass sie sich noch so lange oben halten können und die letzte Saison bleibt unvergessen. So, dass die Bayern Meister werden, das ist halt historisch bedingt keine Seltenheit.
Ja, was ich hatte noch ein Fußballthema, was ich unbedingt mit dir besprechen
Liga?
Wollte. Ja, das können wir gerne kurz machen. Ja, ist auch wieder never change a funktionierende Story. Was machen wir mit dem HSV im März? Und im April, der jetzt kommt. Weil rein theoretisch, es ist wieder genau dieselbe Ausgangslage. Du guckst dir diesen HSV an und ich habe ihn mir tatsächlich angeguckt gegen Magdeburg. Ja. Digga, und du reibst dir die Augen und denkst, also wie können die nicht schon mit 10 Punkten Vorsprung Tabellenführer sein? Weil die waren wirklich gut. Die waren, also, die haben das bis dato, und das wurde ja auch mal gesagt, Magdeburg, eines der Überraschungsteams, die haben die an die Wand gespielt. Und, also wirklich an die Wand gespielt. Und dann guckst du jetzt drauf und sagst, ja gut, es muss dieses Jahr klappen. Dann erinnerst du dich aber an die vergangenen Jahre, und du bist quasi immer in dieser Situation gewesen, bevor dieser Frühling kommt, dass der HSV guten Fußball spielt, dass der HSV auch Big Points gegen Aufstiegskonkurrenten sammelt und dann reißt es meistens gegen die Teams ab, gegen die du eigentlich nicht verlieren darfst. Also, aber eigentlich sage ich jetzt wieder, es macht mir alles, also alles macht mir Mut, dass es dieses Jahr nicht passiert.
Ja, und ich war bis vor 2 Wochen auch noch dabei zu sagen, ja, wart mal ab, der März steht ja jetzt gerade noch bevor. Die haben jetzt ihre ersten Spiele schon gespielt und vor allem auch souverän gespielt. Natürlich war da auch eine Niederlage gegen Paderborn dabei, aber du holst Statement-Siege gegen Düsseldorf und gegen Magdeburg und die waren beide sehr, sehr deutlich. Und ja, natürlich, es war immer das einfachste Restprogramm, was der HSV dann bekommen hat. Und es sind immer diese Gegner, nämlich genau diese Elversbergs, diese Braunschweigs, diese Schalkes, diese Darmstadts gegen und letzter Spieltag gegen Fürth ist doch schon wieder prädestiniert dafür, dass du eigentlich schon wieder jubelst, aber dann irgendwo auf einem Parallelplatz noch was passiert und du doch in die Relegation musst. Aber keine Ahnung, also dieses Jahr, ich habe mich lange dagegen gewehrt, aber inzwischen bin ich tatsächlich überzeugt, der HSV geht hoch, weil ich auch einfach eine Alternativlosigkeit da oben sehe. Keiner hat ja so richtig Bock. So keiner will mal richtig irgendwie dagegen anstinken und komplett Druck auf die Tabellenspitze ausüben. Der FC spielt scheiß Fußball und ist trotzdem auf Platz 2. Hannover hat jetzt ausnahmsweise mal ein Spiel gedreht, was sie sonst halt immer verloren haben. So, wir verlieren gerade zwar nicht, aber von 7 Spielen haben wir auch 5-mal unentschieden gespielt.
Das ist hier der Trainereffekt. Das reicht halt auch nicht. Trainereffekt.
Ja, eindeutig der Trainereffekt. Also André Breitenreiter makes Hannover great again. Naja, aber also, es ist ja schon, es fehlt mir die Konkurrenz, die wirklich Druck machen kann. Und trotzdem sind es halt nur 3 Punkte auf Rang 3.
Ja, das also deswegen, ich habe mir die Tabelle gerade auch aufgemacht. Und dann denkst du wieder, okay. Und das Lustige ist, du hast gerade Braunschweig und Elversberg angesprochen. Die nächsten 3 Spiele sind gegen Elversberg. Und dann ist einer Pause und dann kommt Braunschweig. Und das ist genau das, dazwischen noch gegen Nürnberg. Das sind jetzt die Gegner, wo der HSV aus den letzten Jahren immer Punkte liegen gelassen hat. Jedes Mal. Auf die unterschiedlichste Art und Weise. Wenn sie dieses Mal jetzt durch die 3 Spiele durchgehen, und das müssten sie eigentlich, wenn sie so spielen wie jetzt in den letzten beiden Wochen, weil wie du sagst, ey, die Siege sowohl gegen Düsseldorf als auch gegen Paderborn, das war nicht irgendwie FC-like 1-0 gewonnen, sondern das war den Gegner an die Wand gespielt und einfach wirklich deklassiert. Und deswegen, ja, denkst du dir eigentlich als HSV-Fan, musst du doch ein überragendes Gefühl haben, weil du denkst, ey, die Saison ist es endlich soweit. Aber genau das, was du sagst, du guckst auf die Tabelle, es sind nur 3 Punkte. Und dann, dann passiert dir wieder ein Ausrutscher, plötzlich bist du wieder Dritter und dann geht der Kopf so. Also kannst du auch keinen Sportpsychologen daran setzen, dann ist der Kopf also sowas von wieder an. Und dann viel Spaß. Deswegen, ich traue dem ganzen Braten aufgrund der Vergangenheit immer noch nicht. Lass mich aber genauso wie du wieder eigentlich dazu hinreißen und also muss sagen, es muss dieses Jahr doch irgendwie klappen.
Ja, vor allem, wenn wir uns jetzt mal auch die Punkteausbeute der letzten Aufsteiger angucken. Also Platz 3 immer so irgendwie 60, 62, mal 65, mal auch nur 55, mal 57 Punkte. Und der HSV hat halt schon 48, ne? Also ich glaube, 60 Punkte, wenn wir jetzt auch sehen, da oben gibt's noch viele direkte Duelle, die sollten eigentlich schon reichen. So, und das sind dann aus den letzten 8 Spielen 4 Siege. Und das klingt auch für HSV-Verhältnisse sehr machbar.
Ja, na gut. Aber wir drücken, also ich bin soweit, also ich drücke mittlerweile die Daumen. Ich würde es dem HSV einfach mal wieder, ich würde es denen wirklich gönnen.
Ja, ja. Ich glaube, es ist an der Zeit. Und die Witze sind langsam auch auserzählt, dass der März dann halt kommt und der HSV ist dann wieder verkackt. Und ich bin auch mal wieder bereit für eine 9-2-Schlachte der Bayern, ne, irgendwie im Volkspark. Also es wird auch einfach mal wieder Zeit. Ja, aber mal gucken. Also Zweitliga-Aufstiegsrennen ist gerade auf jeden Fall intensiv, weil auch wenn der HSV auf 1 bei 48 Punkten steht, Elversberg ist auf 9 mit 40 Zählern und auch die nur 5 Punkte hinter den Aufstiegsrängen. So, wenn Elversberg jetzt tatsächlich gegen den HSV was holen sollte, dann sind sie auch wieder da. Ja, also zweite Liga lohnt wie jedes Jahr auch mitzufiebern und zu gucken.
Ich weiß auch wieder, was ich vorhin hatte. Noch ein Fußballthema. Wir reden ja auch immer so ein bisschen drum, von welchem Verein tut es gerade vielleicht besonders weh, Fan zu sein. Und ja, Stuttgart kassiert jetzt gegen Leverkusen in der 96. das 4-3. Das fühlt sich nicht gut an. Aber frag mal bei Atletico Madrid nach, Bruder. Die fliegen auf eine herzzerreißende Art und Weise schon wieder zum 5. Mal in Folge gegen den Stadtkonkurrenten Real Madrid in der Champions League raus und kassieren 4 Tage später, in der Liga, nachdem du gegen Barcelona 2-0 führst, in der, jetzt lass mich nicht lügen, es ist Nachspielzeit, Minute, in der 92. Minute, das 3-2 von Lamine Yamal in die Fresse und verlieren damit sowohl die Champions League als auch die Liga jeweils in der Nachspielzeit innerhalb von 4 Tagen. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja, und vor allem, weil es natürlich auch ein extrem wichtiges Spiel in der Liga war.
Ja, deswegen.
Also Atletico ist gerade Dritter. Bei 28 Spielen haben sie 56 Punkte geholt. Gute Punkteausbeute. Barcelona ist Erster. 27 Spiele, 60 Punkte. Wenn du das Ding gewinnst, dann steht Barca bei 57 Punkten und du bei 59 und bist dann plötzlich Zweiter hinter Real. So, das wäre ein verdammt wichtiges Ding und den dann jetzt so aus der Hand gerissen zu bekommen, das tut schon wirklich enorm weh. Also GG's Atleti, ihr habt eine Saison in 4 Tagen gebottelt.
Ja, vor allem und auch, also hast du das Elfmeterschießen ein bisschen mitgekommen gegen Real?
Ja, nur ein bisschen.
Na, er schießt, also das ist ja wieder der Klassiker, Ball geht rein, aber er schießt ihn sich so zuerst an eigenen Fuß, wird dann durch VAR-Eingriff zurückgenommen, nachdem du eigentlich perfekt durchs Elfmeterschießen gegangen bist. Dann kommt Antonio Rüdiger, und wenn wir vorhin über Jonas Hector und seinen schlecht geschossenen Elfmeter gesprochen haben, der von Antonio Rüdiger war respektlos, aber auch der wurschtelt sich irgendwie rein Und dann halt dieses Ding wirklich, die verlieren zum fünften Mal in Folge in der Champions League immer so knapp gegen Real Madrid. Es musste ich ja irgendwann kaputt machen.
Ja, ist schon wirklich, also du fängst halt an, diese Stadt, diesen Verein, nicht diese Stadt, aber diesen Verein noch mehr zu hassen, als du es halt sowieso schon tust. Und ja, wäre Atletico ein sympathischer Verein, dann hätte man jetzt Mitleid mit denen. Aber irgendwie fällt es mir dann doch schwer, da Mitgefühl zu entwickeln.
Ja, doch, ich finde die gut. Ich finde Atletico schon gut. Ich weiß, was viele Leute mit denen haben, aber mich holt das ab. Mich holt dieses Diego Simeone. Keine Ahnung. Das ist irgendwie, ich erzähle auch immer von den kleinen Außenseiter-Stories. Für mich ist Atletico, auch wenn sie es eigentlich nicht mehr sind, weil die ein großer Verein sind, ich fühle das schon mit mal. Das ist brutal. Vor allem, weil du, also, Digga, die verlieren wirklich, also natürlich mit einem Spiel kann man die Liga nicht verlieren, aber so wie du es gesagt hast, sie verlieren sie eigentlich mit einem Spiel. Weil wenn sie es gewinnen, dann sind sie drauf und dran. Jetzt sind sie 4 Punkte hinten und haben ein Spiel weniger. Das wird nichts mehr.
Ja. Ja, ja, ist so. Also in welcher Welt? Vor allem, weil Barca dieses Jahr ja auch einfach ein anderes Kaliber ist. Also Barca ist ja ein Stück weit schlagkräftiger, als es die letzten Jahre war. Und die lassen tatsächlich halt keine 7 Punkte mehr liegen in den letzten 10 Spielen. So, und das ist natürlich einfach extrem bitter. Aber ja, ihr hättet euch auch einen anderen Verein als Atleti aussuchen können.
Ja, gut. Gut, machen wir Fußball zu. Hast du noch was?
Nö, Fußball. Obwohl, wir müssen kurz nochmal hier Champions-League-Losung uns drüber unterhalten, weil Champions-League war ja letzte Woche, Bayern kommt durch, Dortmund kommt durch, GGs, habt ihr gut gemacht. Bayern hat jetzt Inter vor der Brust, also die dürfen auch in San Siro. Ich wärm's schon mal vor, liebe Bayern, keine Sorge. Und Borussia Dortmund hat Barca. Also wenn wir über Barca reden, Bayern-Barca im Halbfinale, oder?
Jo. Also Inter ist wieder, italienischen Fußball kann ich schlecht einschätzen, aber Inter ist da anscheinend wirklich extrem gut unterwegs. Wir haben jetzt auch gegen Atalanta das Topspiel quasi gewonnen. Also deswegen nicht unterschätzen, ich sehe die Bayern eigentlich auch vorne, aber jetzt nicht so, dass, weil man könnte drauf gucken und sagen, ist ein Freilos, das ist es auf keinen Fall, weil ich in italienischen Fußball nicht so viel wahrnehme, aber das, was ich wahrnehme, ist, dass Inter da schon eklig sein kann, gehe aber mit, dass sie das eigentlich gewinnen müssen. Dortmund wird gegen Barcelona keine Chance haben, also würde mich wundern und dann, sage ich Real und Paris in den anderen beiden Matchups.
Andere beiden Matchups muss ich mir gerade tatsächlich nochmal eben angucken. Also PSG hat Arsenal?
Nee, PSG spielt gegen Aston Villa und Real gegen Arsenal.
Ah, okay. Na gut, also das ist ja auch geil, ne? Wir hätten auf beiden Seiten die Chance auf ein deutsch-deutsches Duell und ein englisch-englisches Duell. Und was wird's wahrscheinlich? Deutsch-Spanisch und Englisch, Französisch-Spanisch. Also... Chance auf El Clasico im Champions-League-Finale lebt. Und ich sag dir, wie es ist, ich würde es mir angucken. El Clasico in München, du, warum nicht?
Ja, und vor allem das El Clasico in diesem Jahr. Weil es ist ja so, dass sowohl Barcelona als auch Real Madrid jetzt mittlerweile wieder da sind, wo sie vielleicht so vor 5, 6, 7 Jahren mal waren in der Messi-Ronaldo-Ära. Also die sind beide einfach extrem gut. Wo du so denkst, also die Bayern gegen Barcelona, das ging in der Champions-League schon einmal schief in diesem Jahr für die Bayern. Und Real sehe ich aktuell auch nochmal. Also gerade in der Champions League mit der ganzen schwarzen Magie, die die ja immer zusammenrühren, willst du nicht gegen die spielen.
Ja, und vor allem, also ja, die sind beide wieder richtig gut, aber Real muss sich auch mal richtig straffen, ne? Und Real im Champions League-Anzug gegen Barcelona würde ich auch schon gerne mal sehen, weil ich glaube, dieses Jahr gab es schon 1-2 direkte Duelle. Und die sind beide krachend an Barca gegangen. Also Barca mit einem 5-2 im Supercopa-Finale. Dann in der Liga haben sie Real, glaube ich, 4-0 geputzt im Bernabeu. So, da war schon wirklich einiges unterwegs. Also Champions League, heiße Phase der Saison. Das kann nochmal ein anderes Spiel geben. Aber würde es mich freuen, wenn Vini in einem Champions League-Finale richtig auf die Fresse kriegt? Ja, doch.
Wahrscheinlich schon. Okay, gut. Wo geht's hin?
Wir können Formel 1 machen. Ja, wir können kurz natürlich mal einmal in Richtung des Formel 1-Zirkus, der wieder losgetreten ist, gucken, weil das erste Rennen gefahren ist und Max Verstappen noch nicht als Sieger vom Feld gegangen ist, trotzdem natürlich auf Rang 2 einfährt und ein gutes Rennen gemacht hat. Der Zweikampf zwischen Lando Norris und Max Verstappen geht in die nächste Runde und ich habe richtig Bock drauf.
Ich habe auch Bock drauf, für mich ist trotzdem die Story dieses ersten Wochenendes, ist, also du hast 4 neue Rookies in der Formel 1, die bereiten sich wirklich einen gesamten Winter auf ihr erstes Rennen vor, 3 davon sehen die Ziellinie nicht.
Ja, und wirklich, also einer davon ja auch schon in der Einführungsrunde.
Einer davon sieht das Rennen noch nicht mal.
Also ich glaube, Hadja war es, der ja wirklich in der Einführungsrunde sich schon dreht. Aber gut, also es war ja auch ein bisschen zu erwarten, ne? Weil im Vorfeld, im Training gab es schon wirklich beträchtlich viele Crashes. Und dann hattest du ja auch noch unbeständige Regenverhältnisse, unbeständige Wetterverhältnisse, die dann fürs Wochenende vorhergesagt waren. Und dann, also du sagst 4 Rookies, aber ich glaube, es sind ja sogar 6 neue Namen in der Formel 1. Ja, ein paar davon sind halt letztes Jahr genau. Schon gefahren, wie dann zum Beispiel ein Antonelli oder halt ein Liam Lawson. Aber ja, 6 Jungs, die noch nicht ihr ganzes Leben im Formel 1 Auto sitzen. Und dann dreht sich der Erste in der Einführungsrunde und du weißt, gut, wir kriegen eine Menge Spaß. Und was ist resultiert? 2 Safety-Car-Phasen, 6 Did-Not-Finishes und eine ganze Menge Spaß während des Rennens. Also Australien hat Bock gemacht. Ich habe natürlich versucht, dafür aufzustehen. Hat natürlich nicht geklappt. Aber hat auf jeden Fall eine Menge Bock gemacht. War ein geiles Rennen.
Ja, vor allem, ich liebe diesen Gedanken so, weil, also du als Fahrer bereitest dich ja den gesamten Winter drauf vor. Ja. Die ganzen Mechaniker bereiten sich diesen gesamten Winter für diesen einen Moment vor. Und natürlich, man, es regnet. Aber für die anderen 19 Fahrer regnet es auch. Deswegen, also sind ja dieselben Bedingungen für alle. Und dann dieses, also den einen setzt vor dem Rennbeginn in die Bande, der anderen, das ist das erste Runde, 2 Dreher. Weißt du, wo du dir so denkst? Okay, dafür habe ich jetzt den gesamten Winter gearbeitet. Ja, es ist nur ein Rennen, aber das fand ich schon irgendwie. Also ich bin natürlich nicht aufgestanden, habe mir dann die Rennzusammenfassung am Morgen zum Frühstück angeguckt. Das fand ich schon irgendwie ulkig, da dann drauf zu gucken und sagen, ja, gut, toller Saisonstart, wir machen weiter.
Ja, das ist so. Also wir machen vor allem auch da weiter, dass Red Bull bei seinem zweiten Piloten einfach Bauchschmerzen hat, weil Liam Lawson, ja, er kommt nicht ins Ziel, Punkt. Und damit ist es einfach auch schon, ist die Geschichte auserzählt. Max Verstappen beendet das Rennen auf 2, nicht mal eine Sekunde hinter dem ersten und der zweite Red Bull-Fahrer, der setzt halt irgendwie wieder sein Auto gegen die Wand. Da muss man einfach sehen, wie sich das Team rund um Max Verstappen dann auch weiterentwickelt. Ansonsten dicke GGs an Kimi Antonelli. Also das war ja wirklich echt heftig, dass du in deinem ersten Rennen in der Formel 1 in einem Mercedes direkt mal auf Rang 4 fährst. Kurz hat er ihn verloren, da hat die FIA aber die Strafe dann wieder zurückgenommen. Muss ich schon sagen, gerade wenn man sieht, dass 80% der Rookies ihr Auto vor die Wand setzen, dann auf Rang 4 reinzufahren, mad respect, das ist eine Riesenleistung.
Ja, vor allem, was für ein vierter Platz. Das war jetzt nicht so ein Startziel vierter Platz, sondern der ist wirklich einmal durchs gesamte Feld gepflügt, gerade bei schwierigen Bedingungen und dann auch nochmal. Und natürlich, dafür kann er jetzt nichts, aber dieser direkte Vergleich mit den anderen Rookies. So, davon fliegen 5 raus und er schafft's am Ende auf die 4. Das ist schon, also natürlich hat das beste Auto, aber du hast ja gerade Liam Lawson angesprochen. Der hat auch ein sehr, sehr gutes Auto und er beendet das Rennen nicht. Und der fällt auch nicht auf Rang 3 plötzlich raus, sondern er ist auch da nur im Mittelfeld rumgeguckt. Deswegen echt GG, mal gucken, wen sich Mercedes da geangelt hat. Für mich gehen die größten GGs trotzdem raus an McLaren. Die haben anscheinend ihre Hausaufgaben gemacht. Das Auto sieht herausragend aus. Wenn Piastri sein Auto nicht er kommt am Ende sogar noch ins Ziel, aber wenn er es auf jeden Fall nicht ins Grasbett setzt, dann ist das ein Doppelpodium für die. Deswegen, die sind für mich, auch wenn natürlich Verstappen wieder mitfährt, zumindest jetzt, also die viel zu frühe Einschätzung nach einem Rennen ist McLaren für mich das Team to beat.
Ja, kann ich schon verstehen, dass sie das Team to beat aktuell zumindest mal darstellen. Ich glaube, im Long Run geht es natürlich trotzdem nicht an Verstappen und Red Bull vorbei. Dennoch sieht McLaren richtig gut aus und die waren sehr kurz davor, auch einen Doppelsieg zu stellen, bis es Piastri dann auch irgendwann gedreht hat und er sich fast schon nicht hätte befreien können. Dann ist er doch noch irgendwie losgekommen und kriegt dann wie auch immer halt noch den 9. Platz hin. Aber es war schon geil zu sehen, dass McLaren auf jeden Fall die Chance hatte, sich vorne zu beweisen. Also ich glaube, die haben ja Platz 1 und 2 auch im Qualifying eingefahren. So, der McLaren hat nach wie vor die Chancen auf den Weltmeistertitel. Und mit Norris und Piastri hast du auf jeden Fall 2 gute Fahrer, die es können. Und vor allem wurde ja auch gezeigt, die beiden dürfen racen. Also es ist nicht von vornherein klar, wir setzen Lando auf die 1, sondern da war mal kurz ein Zweikampf zwischen Oscar und Lando und da kam dann halt die Stallorder. Yo, race. Aber Leute, passt halt auf. So, wir wollen nicht, dass ihr euch direkt im ersten Saisonrennen rauskickt. Nicht um jeden Preis, aber raced halt. Und das finde ich geil.
Ja, also dafür sind sie für mich auch, also zu dicht beieinander, als dass du jetzt sagen könntest, okay, Lando, du bist der Bessere, du bekommst von uns quasi ein bisschen mehr Support. Deswegen finde ich, also, dieses erste Rennen hat mal wieder viel Spaß gemacht, außer für Lewis Hamilton, der hat, glaube ich, jetzt schon keine Lust mehr auf Ferrari. Der hat sich auch richtig, ich habe jetzt ein bisschen im Nachhinein auf Twitter mir noch so ein, zwei Interviews angehört, der hat sich richtig aufgeregt. Alter, das ist vor allem gar keine Honeymoon-Phase mehr. Also ist nicht zufrieden mit dem Auto, ist auch irgendwie nicht zufrieden mit seinem Renningenieur, kommt am Ende auf 10 raus, Leclerc auch schlechtes Rennen auf der 8, so Ferrari kannst du auch schon wieder. Ja, ich weiß, es ist nur ein Rennen, aber die wirken zumindest im Vergleich zu den anderen, die da vorne rumfahren. Und das ist dann für mich, also McLaren, das ist dann für mich dann auch Red Bull und selbst Mercedes ist dann aktuell einfach noch vor Ferrari.
Ja, das stimmt schon. Da gab es ja auch die geile Aussage von Toto Wolff, der dann meinte, ja, dann gucke ich erstmal auf Russ, dann gucke ich auf Ant und dann gucke ich auf Ham und denk kurz, wir haben 3 Fahrer, bis mir aufgefallen ist, fuck, Lewis fährt ja jetzt für Ferrari. Ja, es ist noch ein bisschen Arbeit mit dem Auto zu machen, das auf jeden Fall, aber alles andere wäre auch delusional gewesen. So, zu sagen, dass ein Hamilton kommt und halt direkt Weltmeister wird im Ferrari, so, ja, er braucht natürlich ein bisschen Zeit, um sich hier ans Auto zu gewöhnen. Er braucht ein bisschen Zeit, um mit dem Team klarzukommen und sich natürlich überhaupt erstmal auf diese neue Ära einzulassen. Sagt ja aber auch schon sehr mannschaftsdienlich, Charles Leclerc ist Mr. Ferrari. Leclerc antwortet darauf, nee, es gibt nicht den einen Fahrer, also das Team ist größer als jeder Fahrer, den es gibt. Also ich glaube schon, dass da eine Love Story entstehen kann, aber die braucht halt ein Jahr, um zu reifen. So, und nächstes Jahr gibt es wieder eine Regelanpassung, gibt es neue Autos. Und dann können wir uns mal drüber unterhalten, was mit Hamilton passiert. Ich glaube, erstes Rennen hat es klar gemacht. Vom Traum des direkten Weltmeistertitels kann sich jeder Optimist direkt mal verabschieden.
Wahrscheinlich schon. Aber dann also erstmal, bevor wir über das nächste Jahr Formel 1 reden, reden wir erstmal über dieses Jahr. Das hat für den Anfang schon wieder sehr viel Spaß gemacht. Und dann mal gucken, wo uns die Reise so hinführt.
Ey, so ist es. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich, dass es wieder losgegangen ist. Ich freue mich, dass es jetzt dann auch zeitnah weitergeht, nämlich diesen Sonntag direkt um 8 Uhr morgens. Das ist auch geil, weil kann man dann noch gucken. So, wir haben ja ab 10 Uhr morgens dann auch Virtual Bundesliga, die dann unterwegs ist, oder 11 oder irgendwie sowas. Aber wir haben auf jeden Fall noch Zeit, uns die Formel 1 reinzuziehen. Wird geil.
Ja, Dinge, die du dann vielleicht an diesem Sonntagmorgen machst, Dinge, die ich auf jeden Fall nicht machen werde.
8 Uhr ist wirklich eine okay Zeit.
Ja, aber ich stehe halt nicht extra, wenn ich hier schon früher aufstehen muss, stehe ich ja nicht noch ein bisschen früher auf, um dann mir Formel 1 anzugucken. Soweit bin ich noch nicht.
Na gut. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja im Laufe der Saison noch. Und im Laufe der Saison kommt es auf jeden Fall, dass du über Nacht dann auch mal für die NBA aufstehst. Mhm. Vor allem, weil es dann ja aus Warriors Sicht ja auch wieder Spaß macht, aber letzte Woche war ausbaufähig.
Das finde ich crazy, wenn du eine Niederlage als ausbaufähig bezeichnest. Einfach auch, weil du davor, gegen die Nuggets, das gebe ich dir, davor aber 7 gewonnen, das macht und heute Nacht jetzt auch wieder gewonnen ist. Ich bleib dabei. Das Team ist extrem gut, aber generell, und das habe ich auch schon in den letzten Wochen gesagt, dass also die NBA ist gerade extrem gut. Deswegen, ich bin gerade auch, also noch bleibe ich noch nicht wach und das dauert auch noch bis zu den Playoffs. Gerade auch, das ist, habe ich mir halt das falsche Team ausgesucht. Wenn du quasi Ostküste wärst, dann sind es ja nur 6 Stunden, da beginnen die Spiele meistens so 0.30 Uhr, das geht dann schon noch für so ein Warriors-Spiel, das ist ja dann 3.30 Uhr, 4.30 Uhr, das ist ja mitten in der Nacht Tiefschlafphase, da bin ich dann eher, und so werde ich es dann auch wahrscheinlich, wenn es dann wirklich tief in die Playoffs geht, so habe ich es dann auch vor 2 Jahren gemacht, als es damals tief in die Playoffs gegangen ist, dann stehe ich lieber meistens so um 6 dann auf oder um 6.30 Uhr und gucke mir dann das letzte Viertel quasi live an, weil ansonsten kriegst du das ja nicht, also da müsstest du ja wirklich dann deine Nacht zum Tag machen. Weil, also 3.30 Uhr ist respektlos deutsche Zeit.
Ja, das ist halt eine gottlose Uhrzeit. Also das kriegst du auch nicht schön geredet. Das ist wirklich, also so irgendwas zwischen, ja, eigentlich zwischen 2.30 Uhr und 4.30 Uhr ist das Schlimmste mit der Anschlusszeit. Ne? So, da hast du dann halt wirklich gar keine Chance, das irgendwie zu gucken. Es sei denn, du bist halt, komplett drin und sagst, ich scheiß auf alles. Aber ja, wird trotzdem, glaube ich, passieren, dass wenn es in den Playoffs dann ganz gut aussieht. Wir werden jetzt gerade eigentlich der Gegner von den Warriors, der Erste.
Ja, das ist generell im Westen, das verschiebt sich quasi Nacht für Nacht. Wenn ich jetzt aktuell drauf gucke, das Spiel zur ersten Runde gegen die Nuggets, das möchte ich auf keinen Fall. Aber auf der anderen Seite rennen da auch viele Teams rum, die du sagst, ja gut, warum denn nicht? Deswegen, ich finde generell, dieser Westen macht extrem viel Spaß. Die Lakers sehen mit Luka und LeBron immer besser aus, auch wenn LeBron jetzt mal kurz eine Woche raus war, verletzt. Der sollte aber auch bald wiederkommen. So, die haben sich jetzt langsam gefunden. Und generell, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, das Tryharden geht los. Teams Tryharden jetzt. Natürlich, die Warriors gewinnen, glaube ich, 7 aus den letzten 8. Aber die ganzen Teams drumherum halt auch, weißt du? Diese Phase, wo du mal immer wieder ein Spiel abgegeben hast, passiert aktuell nicht mehr. Deswegen ist jeder Sieg quasi nicht mehr ganz so viel wert, weil es wird eben schwieriger, Plätze nach oben zu klettern, weil jetzt eben alle Teams tryharden. Das macht's zum Gucken einfach geiler, weil du einfach sofort merkst, okay, es geht wieder um was.
Ja, verstehe ich. Also da stinkt mir der Modus ja auch einfach trotzdem jedes Jahr wieder, dass du halt wirklich die Saison hast, die sich einfach so endlos lang zieht mit so endlos vielen Spielen. Ja, aber also theoretisch kannst du halt auch einfach ab März anfangen, Basketball zu spielen, weil alles davor ist sowieso scheißegal. Umso geiler ist es dann doch jetzt, dass es funktioniert und dass die Teams dann auch wieder Bock machen zu verfolgen. Also die Warriors weiter am Klettern, die waren ja, weiß ich, was war der tiefste Platz, auf den die gefallen sind? 10? Waren die sogar mal Elfter?
Die Warriors waren tatsächlich mal Elfter. Es geht ja immer quasi um den Rekord. Der war damals, glaube ich, also unter 500, heißt, dass sie mehr Spiele verloren haben, als gewonnen haben. Und seitdem Jimmy Butler da ist, seitdem quasi die Trade-Deadline durch ist und seit diesen, also das habe ich ja auch schon häufiger mal gesehen, es gibt diese erste NBA-Phase bis zum All-Star-Weekend und dann gibt es die zweite, wo es dann wirklich drum geht. Und seitdem haben wir extrem viele Spiele gewonnen und stehen jetzt 11 über 500, also quasi 12 Spiele besser geworden, was ein heftiger Stretch ist. Ich glaube auch mit der Beste in dieser Zeit in der NBA. Und deswegen, also wenn man sich so umhört in den amerikanischen Medien, die da natürlich auch sofort immer dabei sind, viele Dinge zu overhypen, weil es einfach auch Spaß macht, gibt es, glaube ich, viele Teams, die auch ein bisschen Angst haben vor den Warriors, weil es einfach, und das habe ich auch schon letztes Jahr gesagt, ich liebe schon wieder alle Storylines in diesem Jahr in den Playoffs. So viel geiles Zeug. Digga, Steph Curry holt sich den 5. Ring, got it. LeBron James zusammen mit Luka Doncic, der erste Playoff-Run, wird episch. So die Thunder als dieses junge Team, ne, eigentlich das beste Team, was da rumläuft, aber eben noch nicht Playoff erprobt, wie gut sind die wirklich? Und auch dasselbe im Osten, da gibt's mit den Cavs auch so dieses junge Team, das jetzt in der Regular Season alles zusammenschießt, wie gut sind die wirklich? Was machen die Celtics? Ein Back-to-Back? Fragezeichen, das hat nach den Warriors lange niemand mehr geschafft. Deswegen, es gibt so viele geile Storylines und du merkst, ich bin richtig fickerig auf die Playoffs.
Was ist die Storyline um Giannis und Dame? So, was geht dieses Jahr mit den Bucks? Weil die sind ja nur Fünfter und das ist für die Bucks ja auch echt schon unterirdisch.
Ja, es ist irgendwie immer noch dieselbe Storyline, die wir damals schon gesponnen haben. Eigentlich müsste das besser funktionieren, aber es funktioniert eben doch nicht so 100%. Aber auch die, also ich glaube nicht, dass die tief kommen in den Playoffs, weil das ist sowohl mit Cleveland, mit Boston und New York ist auch noch richtig gut. Gibt's, finde ich, drei Teams, die sind schon nochmal deutlich besser als die Bucks. Deswegen, also es würde mich schockieren, wenn die es in diesem Jahr schaffen, einen tiefen Playoff-Run dahin hinzupacken. Ja.
Ja, gut. Also NBA macht auf jeden Fall wieder Laune. Ich lasse mich jetzt dieses Jahr mal ausnahmsweise nicht dazu hinreißen, dass ich sage, ja, ich gucke mir auch mal was an, weil es ist einfach nicht mein Sport. So, das merke ich dann auch jedes Jahr wieder, aber das ist auch in Ordnung. Was haben wir noch auf der Uhr?
Ich habe noch einen Shoutout, damit wirst du wahrscheinlich überhaupt nichts anfangen können und unsere Community wahrscheinlich auch nicht, aber es gibt, glaube ich, ein, zwei Leute von euch, die auf jeden Fall dein Abo haben aufgrund der Volleyball-Bundesliga. Erster Shoutout, Volleyball-Bundesliga-Playoffs gehen los. Also guckt euch das verdammt nochmal an. Die werden dieses Jahr auch extrem viel Spaß machen, einfach weil die Liga, ja, Berlin ist gut, aber Berlin hat jetzt eben auch dreimal gegen Lüneburg verloren. Also die sind auch nicht mehr unschlagbar, da gehen die Playoffs jetzt am Wochenende los, freue ich mich extrem drauf. Also, wer noch kein Dein-Abo hat, der holt sich das, um das einfach zu verfolgen. Worauf ich eigentlich raus wollte, ist March Madness. Das sagt dir wahrscheinlich gar nichts, oder?
Ist es, dass die X-Games vom Holzschneiden wieder losgehen?
Nee, es ist quasi das große Abschluss-College-Turnier im Basketball in den USA, was größer ist als die NBA jetzt in diesem Monat. Deswegen sagt man ja, im März und April juckt eigentlich niemanden die NBA. Und das einfach. Also guckt euch das nur mal an, wenn ihr eh ein Dein-Abo habt. Die Anstoßzeiten sind jetzt gerade in den ersten Runden relativ gut, weil die einfach über den gesamten Tag spielen. Also die 64 besten College-Mannschaften zocken da gegeneinander. Das ist also vom Basketball her sehr, sehr gut. Das ist jetzt nicht NBA, aber das ist vergleichbar mit den Top-Ligen in Europa. Und also es ist ein wahres Fest. Weil gerade so
Das hat Dein.
Das kommt auf Dein, tatsächlich. Kommt auf Dein, hat mich auch gewundert, aber finde ich extrem geil. Spiele sind dann immer so von deutscher Zeit 17 Uhr bis natürlich tief in die Nacht. Und also natürlich so dieses ganze College-Gabe finde ich ja auch extrem nice. Einfach dieses, ey, du hast deine Schule und du supportest die so. Und für die ist das Highlight. Und das wird auch, also die spielen einfach in den ganz, ganz großen Arenen. Und die Spieler sind ja auch alle mittlerweile schon Superstars, dürfen zwar noch keine Kohle wirklich verdienen, aber sind halt trotzdem A-Lister. Also wenn ihr mal Zeit habt, guckt euch das an, das ist wirklich eine ganz eigene Welt und werde ich jetzt auf jeden Fall in den nächsten Wochen immer mehr verfolgen, ja.
Ich sag ehrlich, dein Abo lohnt aktuell.
Lohnt also, wirklich.
Natürlich, um da einmal ein bisschen Werbung zu machen, aber also hast du ja gerade eben schon gesagt, dass es im Volleyball dann auch in die heiße Phase der Saison geht. Handball-Bundesliga ist krank im Moment. Also die ist halt wirklich crazy. Melsungen ist Erster, hat nur einen Punkt Vorsprung auf Rang 2 auf die Füchse Berlin, einen Punkt Vorsprung auf Rang 3 auf Hannover, zwei Punkte Vorsprung auf Rang 4 auf THW Kiel. Und Magdeburg ist nur Sechster, hat gerade 7 Punkte Rückstand, aber noch 3 Spiele in petto. Und wenn die gewinnen, dann kommen die da halt auch nochmal mit rein. Ne? So dann rutschen die in diesen Fünfkampf einfach mit. Und es ist schon zu erwarten, dass Magdeburg da vielleicht nochmal angreifen kann. Gibt jetzt direktes Duell gegen die Füchse Berlin. Das muss dann jetzt halt einfach gewonnen werden aus Magdeburger Sicht. Aber Handball-Bundesliga ist gerade auch richtig am Kochen. Und eventuell sehen wir die MT Melsungen als deutschen Meister.
Das verstehe ich. Also das ist ja quasi gezwungenermaßen, wenn du da bei, also ich gucke das schon immer relativ häufig dann auch Handball, gerade wenn es dann abends, wenn du ein bisschen durchskippst. Und also dieses Melsungen-Ding verstehe ich auch nicht. Die haben einen geisteskranken Torwart, ich habe den Namen schon wieder vergessen, ich liebe den Typ, der immer sein, kennst du diese Clips? Der schließt quasi immer so sein Tor zu. Bevor das Spiel losgeht, geht er so von Pfosten zu Pfosten und schließt es dann zu. Also ein Abgrund, also ich liebe den. Und der rettet ihn halt auch häufig den Arsch. Aber nochmal, Melsungen ist jetzt im Vergleich zu dem, was da oben halt sonst so rumrennt, ne, so die Klassiker mit eben, du hast gerade gesagt, Kiel, Magdeburg, Berlin. Und dann kommt Melsungen, weißt du? Ich wüsste nicht mal, wo Melsungen ist, aber liebe die Storyline.
Ja, also Melsungen ist jetzt auch schon seit ein paar Jahren oben mit dabei, ne? Also die haben sich schon wieder hochgekämpft. Ich guck gerade nach, welchen Keeper du meinst. Meinst du Carsten Lichtlein?
Nee.
Dann haben sie noch Adam Morawski, Nebojša Šimić und
Pavel
Kravčík.
Das ist er.
Šimić,
ich liebe ihn.
Ah, okay. Guter Typ. Es ist schon mit Weltklasse gespickter Kader. Also das ist jetzt nicht aus dem Nichts, dass Melsungen dann auch tatsächlich oben mitspielt. Die sind in der Euroleague auch noch mit dabei. Letztes Jahr ging es, glaube ich, auch schon tief in der Euroleague. So, deswegen, es ist schon ein Meisterkampf, der sich angebahnt hat, aber trotzdem umso geiler, dass es funktioniert. Also Melsungen macht gerade wieder sehr viel Laune in der Handball-Bundesliga. In der Champions League, mal um da einmal kurz abzurunden, geht's gerade auch in die heiße Phase rein. Es ist Playoff-Zeit und die Füchse Berlin sind mit dabei und der SC Magdeburg ist mit dabei. So, da lohnt sich's auch reinzugehen. Nächsten Mittwoch gehen da die Playoffs los und die Füchse müssten es mit Kielce zu tun bekommen. Und Magdeburg, habe ich gerade vergessen, muss ich eben kurz wieder nebenher nachgucken, aber das ist ja kein Problem, Magdeburg kriegt es mit Dynamo Bukarest zu tun. Also Bukarest letztes Jahr Euroleague Final Four gewesen gegen drei andere deutsche Teams und gegen alle auf die Schnauze bekommen. Füchse Berlin mit Kielce haben auch eine gute Ausgangssituation. Also es sieht ganz gut aus, dass wir zwei deutsche Teams auch in der Handball-Champions League ins Viertelfinale kriegen.
Sehr gut. Also und unterm Strich steht, holt euch ein Dynabo. Gibt's auch, glaube ich, gerade vergünstigt. Also auch so ein Season-Ending-Rabatt. Oh ja. Also holt euch das. Jetzt kann mir eine Gehaltserhöhung schreiben lassen. Habe ich schön Werbung gemacht. Unbezahlte Werbung. Ja.
Ja, kannst du mitnehmen. Finde ich gut.
Gut, dann sind wir durch.
Hervorragend. Ist auch wichtig, weil in 2,5 Stunden geht mein Flieger und ich bin noch zu Hause. Ich muss noch packen. Das heißt, langsam wird's sportlich. Aber das kriegen wir alles
hin. Das kriegen wir hin. Gut, soll's gewesen sein. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.